Hallo und herzlich willkommen zu Ready for Review, Folge 87, aufgenommen am 1.12.2025. Und hinter dem ersten Türchen erwartet uns die wunderbare, einzigartige Sandra. Hallo Sandra.
Hey.
Juhu.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dein Kaffee hat heute gut geschmeckt.
Ja, hat er. Sehr gut. Konsumspoiler.
Konsumspoiler. Ja. Du weißt ja, manchmal muss man die Sachen von hinten aufziehen.
Ganz genau. Ich habe auch mal gehört, andere Podcasts machen am Anfang die Werbung für Discord und für Kommentare und so. Also, Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, schnell nochmal bei Discord anmelden und bei uns folgen. Wir haben schon andere Leute gezwungen, sich da anzumelden. Und,
obwohl ich da, das tut mir ein bisschen leid, aber.
Mir auch. Mir tut es wirklich leid. Ich habe aber keine Alternative. Können wir gerne immer, bin ich immer offen für. Toolingwechsel können wir. Wir haben schon alles fast getauscht.
Ja.
Und das wäre ja auch heute fast hardware-seitig eine Premiere gewesen, diese Folge, um nochmal einen Spoiler reinzupacken. Ja, aber damit ich es am Anfang erwähnt habe, denkt dran, kommentieren, liken, sharen oder einfach bei Mastodon uns ein paar nette Worte schreiben. Wir freuen uns immer, ja. Genauso wie wir uns heute über das ganze Feedback freuen, was wir bekommen haben. Und damit kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und bevor ich jetzt meine eigene Übergabe komplett vergeige, ihr werdet das auch nachher erfahren, warum ich heute ein bisschen durch bin. Wir haben noch so zwei klassische Hausmitteilungen. Und das erste war nicht so gut, denn da habe ich letzte Woche gepennt.
Ja, du, es ist in Ordnung. Manchmal passieren Fehler.
Ja, also was.
Da wisst ihr, dass da wirklich Menschen dahinter arbeiten.
Genau, deshalb habe ich absichtlich mal. Also, es ist eigentlich ein sehr, sehr dummer Fehler, der passiert. Wir waren ja letzte Woche sehr, sehr schnell mit der Folge. Haben uns aber jetzt keinen Druck gemacht. Es war einfach, ich hatte die schnell geschnitten und alles fertig gemacht, alles hochgeladen. Mir ist nur auf die Füße gefallen, dass sich macOS merkt, welchen Ordner ich zuletzt offen hatte. Und beim Hochladen in Podigy habe ich nicht darauf geachtet, dass es die 86. Folge gewesen wäre, sondern habe einfach die 85. Audio-File genommen. Ich habe mich zwar irgendwann mal bei der Länge der Folge irgendwas kurz gewundert, aber nicht länger drüber nachgedacht. Ja, ich war eher froh, wir hatten diesmal detailliertere Chaptermarks und Transkripte war wieder drin. Das hat alles wunderbar geklappt. Und ja, dann kam vom lieben Achtsam Coden war es, glaube ich, der freundliche Hinweis, dass er die Tonspur irgendwie schon kennt. Ja, und dann alles runtergenommen, Podigy noch ein bisschen Geld in den Rachen geworfen. Und dann hat die Sandra am Tag danach. Oder hast du abends noch gepackt?
Nein, ich habe es noch mitten in der Nacht gemacht, weil ich habe dann, wo deine Meldung kam, hatte ich andere Sorgen, aber davon erzähle ich dann von meiner Woche. Das kam ein bisschen, es kam zu viele Ereignisse auf einmal rein.
Oh weh, oh weh. Also auf jeden Fall haben wir gefixt. Ich habe dann auch alles dafür gemacht, dass in den Podcast-Playern das wieder aufpoppen sollte. Also man kann diese UUID, diese GUID, die die Folgen haben, neu generieren in Podigy und das sorgt eigentlich dafür, dass der Player erkennt, oh, muss ich wieder runterladen. Ja, wer früh runtergeladen hat, würde mich auch interessieren, ob es Leute gab, die sich diese Woche letzte Woche über zwei Folgen gefreut haben.
Die Frage ist, warum es mir nicht aufgefallen ist. Ich habe nur das Transkript angeschaut.
Ja.
Und das sah richtig aus.
Ja.
Und ich habe mir nie die Tonspur angehört, was die im Podigy
genau.
Ja, auf jeden Fall, vielleicht müssen wir unsere Checkliste nochmal.
Genau, also das kann man ja auch erzählen. Also wir haben danach gesagt, komm, wir machen mal eine Checkliste, so ein paar Sachen, weil es gibt ein paar Sachen, die wir schon checken. Also zum Beispiel die Folgendescription, die geht bei mir immer nochmal über den Schreibtisch. Da wird immer nochmal, ich formuliere manchmal auch nochmal Kleinigkeiten um, ne, so ein bisschen Polishing. Ja. Und oder gucke, dass alle Links da sind oder es ist auch schon passiert, dass keine Tags in der Folge war oder irgendwie so, was halt passieren kann, ne? Und das haben wir immer gemacht. Und jetzt darf die Sandra, und jetzt gucke ich auch immer noch mal explizit bei der Folge die ersten paar Sekunden, passt das? Und wir hoffen dadurch, die Qualität weiter in unerreichte Höhen zu treiben, genau. Aber du hattest ja auch was Positives, denn du warst produktiv.
Ja, und zwar, ich habe wieder mal fürs Java-Magazin geschrieben. Diesmal ist es sogar eine dreiteilige Reihe. Der erste Teil ist raus. Es geht um Kubernetes und ich erkläre Kubernetes für Entwickler. Also nicht einmal Grundumschlag, sondern halt nur die wichtigsten Komponenten, was ich als Entwickler halt wissen sollte. Eine Applikation für Kubernetes Bauer. Besteht aus 3 Teilen und jetzt ist der erste Teil ist raus und dann kommt das im Monatsrhythmus, Teil 2 und 3. Also die nächsten Monate will ich einfach mal ab und zu mal reinwerfen. Hey, neuer Teil.
Ja, wir freuen uns, wir lesen das natürlich gerne. Ja, dann haben wir dieses Mal doch ein bisschen Feedback bekommen. So viel, dass wir sogar eine eigene Unterkategorie quasi genau gemacht haben. Ja, und das erste ging ja quasi in deine Richtung.
Ja, und zwar, ich hatte Feedback zum Hummus-Rezept bekommen. Ich hatte in der Folge ja mich gewundert, wo wir Natron in ein Rezept reingeben müssen. Und dann haben wir das Feedback bekommen, dass man Natron braucht, damit, wenn man getrocknete Kichererbsen nimmt, dass die Natron halt die Schale besser öffnet. Und da kam halt der Rückschluss, was ich nämlich dann gewundert habe, das heißt, würde ja bedeuten, und das hat sie ja auch später bestätigt, wenn ich Kichererbsen aus der Dose nehme, dann bräuchte ich eigentlich diesen Natron, obwohl das halt im Rezept steht.
Ja.
Ja. Von daher, vielen Dank an der Stelle für die Aufklärung. Wieder was dazu.
Genau. Und sehr gut zugehört hat der Lukas, denn ich habe, ich glaube, es war der letzten Folge, ich habe mich ehrlicherweise noch nicht mal daran erinnert, dass ich es falsch gesagt habe, muss ich zugeben. Ja, also ich habe da gesessen und gedacht, wo habe ich das gesagt? Ich habe wohl gesagt, oder ich gehe davon aus, dass du hast gesagt, du hast es ja auch rausgehört, ja, dass Apple vor Intel auf ARM gesetzt hat. Und da hatte ich einen Dreher im Kopf. Das ist nicht so. Denn, um die ganze Geschichte zu holen, das hat der liebe Lukas uns geschrieben, 1994 ist Apple erstmal von Motorola 68K auf IBM PowerPC umgestiegen. Dann 2005, 2006 auf Intel. Und jetzt vor ein paar Jahren auf ARM. Ne, das heißt, sie waren vorher nicht bei ARM, sondern sie waren bei PowerPC. Und ich habe noch versucht, eine Begründung zu finden, warum ich diesen Dreher hatte. Aber das ist sehr, sehr, sehr lückenhaft. Ne? Also ARM und PowerPC setzen wohl auf eine ähnliche Designphilosophie, sind aber natürlich vollkommen eigenständige Architekturen. Und wir haben Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob du es besser erklären kannst. Machen wir es zusammen. Und zwar zu Homebrew unter Linux.
Und haben wir Feedback bekommen, wie andere Leute unter Linux Homebrew benutzen. Und das ist wohl Last Defense Line, wenn über die anderen Package Manager etwas nicht mitgeliefert wird, dass man dann zu Homebrew ist. Und wir werden das auch als gefährliches Halbwissen. Homebrew installiert wohl alles in den User-Home-Verzeichnis. Ich weiß nicht, ob das unter Mac genauso ist.
Ich glaube ja. Ja. Ich bin heute vorsichtig mit Apple-Aussagen. Ich habe das
nicht. Ja, okay.
Aber ich glaube ja.
Das, und ja, das würde auch erklären, vielleicht einen Vorteil über den anderen, außer, glaube ich, bei Flatpak kannst du, glaube ich, das, bei App-Image kannst du das ja selber aussuchen, wo du das ablegst, aber das wäre halt etwa ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Package-Manager, wenn das so jetzt wäre. Ich habe es aber, ehrlich gesagt, auch noch nicht, aus Zeitgründen nicht nochmal nachgeforscht, ob das.
Ja. Spannend. Und irgendwann hast du dann 5 Package Manager.
Ja, aber das würde auch erklären, warum ich auch Homebrew gar nicht weil wenn das Repo nicht hat, also App nicht hat, dann gehe ich auf Flatpak oder auf App Image und ja, dann passt das.
Mhm. Ja.
Also von daher, ja. Und wir haben uns über das Feedback gefreut, dass es eine coole Folge war.
Ja, sehr, sehr. Ja. Und wir werden Jingles leiser machen oder Pausen-Jingles, ja, wenn technische Fehler da sind. Genau. So, das waren die Hausmitteilungen. Kommen wir zu unserer Woche und damit reisen wir ja quasi wieder in die Schweiz, denn das war ja quasi so deine Hauptwoche.
Ja, genau. Ich, produktiv war ich schon, weil wir ja auf einer Vortragsreise waren. Ich war mit den lieben Gerd und dem lieben Sebastian halt in der Schweiz und weil wir zu dritt waren, haben wir mit der JUK Schweiz halt Panel-Diskussionen organisiert. Immer mit 2 Themen. Einmal Supply Chain Security mit Open Source und einmal Erfahrungsbericht Open Source, wie sich das finanzieren kann, welche Auswirkungen das hat, warum das gemacht werden muss. Also eigentlich das Thema, was wir hier öfters ja schon mal gebracht haben. Und ich war nachdem wir aufgenommen haben, ging es nach Richtung Basel. Da war unser Aufschlag gewesen mit einem Open Source Thematik. Dann ging am nächsten Tag Richtung Zürich und da kamen halt viele Ereignisse auf einmal. Thema war aber das Supply Chain Security, kam gut an. Und ich hatte ein witziges Erlebnis mit der SBB gehabt, denn wir hatten eigentlich alle die Tickets, aber ich hatte, war die Schnellere, die die Tickets raus hatte, und wir hatten eine Schaffnerin gehabt. Und da hat sie dann immer den Jungs gesagt, hör mal, also so wie die gute Frau hier das organisiert, da braucht sie, sollte sie einen Kaffee oder einen Kuchen ausgegeben werden. Und die Jungs so, naja, haben sie es ignoriert, da kam sie zurück und hat sie mich gefragt, ja, ob ich meinen Kaffee bekommen hätte. Ich so, nein. Und dann fing sie an, so ein bisschen zu schauspielern, und wollte dann halt den Jungs halt einen Strafzettel ausgeben. Und ich war halt schon verdutzt. Und am Ende bekam ich einen Gutschein von ihr für einen Kaffee.
Ach, cool. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall bin ich dann los, dann Bistro, Kaffee geschlürft. Also, so bekommt man einen Kaffee bei der SBB. Man muss einfach mit der richtigen Gruppe unterwegs sein. Ja, und dann, ich fange die Geschichte mal so an. Wegen mir wurde in Zürich die Security gerufen. Und zwar, die Geschichte ist die, der Vortrag war halt in einer Hochschule, und abends gab es halt noch Häppchen und nette Gespräche. Und irgendwann, wie das nun mal so ist, muss man halt auf die Toilette. Und ja, alles klar, und das war kurz vor 22 Uhr. Und die Toiletten waren halt irgendwo in den Katakomben im Keller. Und dann bin ich auf dem Rückweg, und dann sprach mich schon einer an, ja, jetzt, nach 22 Uhr kommst du nicht mehr raus. Ich so, ja, okay, okay, dann. Ich habe es mal nicht so nicht gecheckt, und dann stand ich vor dieser Sicherheitstür. Ja, ich kam wirklich nicht raus. Und dann dachte ich so, ja, Sandra ist schlau. Da kamen noch 1000 Nachrichten. Daniel wollte, dass ich was mit Bodyji mache. Ein anderer Kollege wollte auch noch was von mir haben. Ich so, Leute, ich habe gerade echt andere Probleme. Na gut, dann bin ich noch mal in den Keller gegangen, also noch runtergegangen. Aufzüge, dachte ich, ah, guck mal, die Aufzüge fahren noch. Na, ein Fehler im System. Naja gut, der Aufzug kam, aber der fuhr nicht hoch. Na gut. Da habe ich meine Kollegen mal versucht anzurufen, die gingen nicht ran. Habe ich dann eine Nachricht geschrieben, hey Leute, ich hatte noch Empfang gehabt. Also ich war erstaunt, dass ich diesen Katakomben überhaupt noch Empfang hatte. Naja, und dann ist es halt so eine halbe Stunde vergangen. Und ich dachte so, naja, die Nacht kannst du ja eigentlich gut verbringen. Toilette ist da, Wasser ist auch da. Und die Jungs sagten so, ja, hoffentlich geht der Sandra gut, die ist ja schon lange weg auf der Toilette. Ne? Und dann irgendwann kam die Security, hat sie halt rausgekehrt. Und dann haben sie sich dann nochmal gewundert, wo die Sandra ist. Ne? Und haben sie aufs Handy geschaut und haben sie dann die Security halt in meine Richtung geschickt. Und ich habe mich dann irgendwann mal habe ich ein bisschen Lärm gemacht, um mich auf mich aufmerksam zu machen. Und irgendwie um 10:30 haben sie mich dann aus dieser Security, aus der Katakomben da befreit.
Ja, Lost in Zürich, ja.
Ja, wirklich Lost in Zürich. Ja, dann waren wir im Hotel, und dann habe ich mich um das Podigy-Problem gekümmert.
Ja, wir waren, haben alles abgestimmt, weißt du, die Kameras, ja. Oh, dieser Dreh hat Stress, dann machen wir jetzt mal schnell Podigy.
Ja. Genau. Ja, am nächsten Tag ging es weiter nach Bern, waren wieder im super Spielladen, Drachennest, auch wieder mal obligatorisch ein Spiel gekauft, um den Laden zu unterstützen. Und in Bern gab es wieder die leckeren Mandelbeeren, auch lecker. Und in Bern hatten wir ein cooles Hotel gehabt, wo die coole Aufenthaltsräume hatten. Und hat mir der Sebastian mich in Magic-Kartenspiel eingeführt.
Oh Gott.
Ja, also ich glaube, der hat keine, also das war wohl Starter-Deck, aber das war ein bisschen schon kompliziertere. Also nicht, dass ich so doof wäre, das zu verstehen, aber wenn der andere halt die Karten alle auswendig kennt, ja. Dann, ja, das war so ein bisschen mit Frustfaktor ein bisschen verbunden. Und ich habe gelernt, das Trading Card Game, das ist nichts für mich. Ich habe keine Lust auf dieses, ich muss sammeln und meine Decks irgendwie zusammenbauen. Das ist irgendwie so ein Rabbit Hole, was ich irgendwie nicht interessant finde.
Mhm.
Ja, und dann ging es in Richtung Luzern, und da war das so wieder typisch Familie, kurz vor Abfahrt. Dann, da kannst du nicht noch Schokolade mitbringen aus der Schweiz. Und dann bin ich am Freitag früh noch schnell vor der Abfahrt in den Schokoladen gegangen und habe erstmal für 2 Kilo Schokolade gekauft.
Und die haben nur gesagt, ah, die Deutschen.
Aber die waren super freundlich. Ich sogar noch,
wäre ich auch, Schokolade, wenn ich dir gerade 2 Kilo Schokolade verkaufe.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ja. Ja, das war die Schweiz.
Schön.
Und da kam ich nach Hause und da habe ich innerhalb von 10 Minuten mein erstes Weihnachtsprojekt abgeschlossen. Ich hatte ja erzählt, Axel wollte von Spotify runter und er hat sich einen MP3-Player gekauft. Denn der wollte zum Joggen nicht mehr sein Handy mitnehmen. Und da habe ich gesagt, du hast doch eine Smartwatch, die kann auch bestimmt da irgendwie MP3-Files ablegen. Naja, kann sie nicht. Du brauchst ein besonderes Modell, also nicht jede Smartwatch kann MP3s, also die kann es zwar abspielen, aber du brauchst das Handy mit dabei und das ist nicht so, dass du das autark halt benutzen kann. Also hatte sich irgendwie so China, so ein kleines Ding als MP3-Player. Und ich habe ihn halt nochmal den Anschluss, den Zugang zu unserer NAS halt, und jetzt hat er sich fleißig die Files so rüber kopiert, was er braucht auf dem MP3-Player und ist super zufrieden und damit habe ich erstmal mein Weihnachtsprojekt, Axel braucht einen Ersatz für Spotify, erstmal abgeschlossen.
Aber da sind ja Gott sei Dank noch genug andere Punkte, dass dir nicht langweilig wird.
Ich möchte nur sagen, dass ich vor dem 1. Dezember mein erstes Weihnachtsprojekt abgeschlossen habe.
Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
Ja, wie war deine Woche?
Also fangen wir mal an, das war ja erstmal der ganze Spaß, den wir eben hatten mit der Podigy-Folge. Und das war das Problem danach. Wir waren nach der Veröffentlichung der letzten Folge schon bei -4 Minuten. Da habe ich erst gedacht, ach, nett von Podigy, dass die wegen 4 Minuten nicht so gucken, weil wir haben ja auch mal mehr Minuten, die wir nicht brauchen. Alles super, aber wir mussten die Folge wieder neu releasen. Hast du gemacht? Ich hatte vorher geguckt, was es kostet. 5 €. Da habe ich gedacht, ach ja, kann ich doch mal Vero nutzen. Ne, habe ich reingeguckt. Oh, Sandra hat Vero. Ohne dich vorzuwarnen, habe ich gesagt, ich schicke jetzt einfach mal Geld hin, mal gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall ist es eine lustige Story für den Podcast, aber es kam an, bei dir ohne Notification, weil du das bei dir deaktiviert hattest.
Ja, ne? Ich habe es aber dann gesehen, als wenn ich da Kontoauszüge mache, dass dann Geld eingegangen.
Genau. Also grundsätzlich klappt das sehr gut. Was mich bei Vero massiv stört, abgesehen davon, dass du es eigentlich nur zum Geldsenden bis jetzt so richtig zwischen Privatpersonen nutzen kannst, dass du jedes Mal deine Bank-App öffnest. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will im Shop oder so damit bezahlen, das geht nur, dass du deine Banking-App öffnest, wo deine Kontoübersicht drauf ist mit den Beträgen, ne, und dann musst du Vero machen. Und das finde ich blöd. Ich möchte meine Banking-App eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit öffnen. Ne? Also ich finde, muss keiner drauf gucken können. Ne? Dann habe ich mal die Vero-App installiert, aber die ist nur für 2 oder 3 Banken freigeschaltet, weil die ist dann eher so dieser PayPal-Stil, dass du einfach nur darüber überweisen kannst. Das habe ich daher nicht zum Laufen gebracht. Finde ich schade. Also das könnten sie gerne noch machen und natürlich, sagen wir mal, eine breitere Akzeptanz. Aber jetzt fürs einfache Geld senden. Ich war auch überrascht, wie viele Leute da schon drin sind. Finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Also ich glaube, fürs Geld überweisen hier sowas wie dir, würde ich jetzt Vero nehmen, wenn da nichts von deiner Seite aus gegen überspricht. Aber fürs Einkaufen ist PayPal wahrscheinlich noch eine ganze Weile da. Alternativlos.
Obwohl, ich meine, wenn du online shoppst, das ist ja eigentlich der Use Case von PayPal. Also hast du schon mal PayPal benutzt, um in den Supermarkt zu bezahlen?
Nee, das nicht. Also es wurde nur so, also als Verkaufsargument von Vero ist eines, ja, der Händler hat einen QR-Code und dann scannst du den, dann kannst du da überweisen. Ne? Shops ist ja alles noch in Mache. Ja, und deshalb habe ich diesen Gedanken durchgedacht und habe gedacht, das würde ich nicht machen.
Ja, das würde dann, da gebe ich dir recht. Ich vermute mal, wenn diese Funktionalität kommt, diesen Kritikpunkt kann ich unterstütze ich. Ich hoffe mal, dass sie da nochmal nachschärfen. Und ich hatte in der Schweiz auch Diskussion gehabt, die haben nämlich auch so ein eigenes Bezahlding als Ersatz für PayPal. Der Name, ich recherchiere das nochmal nach, der Name ist mir gerade entfallen und funktioniert ähnlich wie Vero. Und die haben es innerhalb eines Jahres Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen. Und die sind genauso gestartet wie Vero. Die haben halt angefangen, nur zwischen Privatpersonen, dann kam Händler dazu. Nicht jede Bank hat das unterstützt, dann aber sie hatten halt so ein Prepaid-Gedöns halt gehabt. Und von daher, auch wenn jetzt Vero ein paar Kritiken hat und gesagt hat, ja, das wird gegen PayPal nicht, die Schweiz, also in der Schweiz hat das auch funktioniert. Und wenn man das einfach anfängt zu nutzen, und obwohl das noch nicht flächendeckend ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch ist. Aber du hast vollkommen recht, da müssen sie nochmal nachjustieren. Aber hey, das ist Iteration.
Also ich sag mal so, vielleicht wäre es schlauer gewesen, dass nicht jede Bank das selber implementieren muss. Ne? Also ich kenne den Hintergrund nicht so, ich gucke jetzt quasi am Anfang des Projekts von außen drauf, ohne viel darüber gelesen zu haben. warum haben die nicht gesagt, komm, wir bieten diese APIs an, ne, und dieses sichere System, und da gibt es eine Vero-App und da kannst du ganz einfach dein Konto hinterlegen. Warum muss jetzt jede Bank ihre eigene Vero-Funktionalität da drin haben? Das ist komisch.
Und das Witzige ist, es gibt Banken, die das nicht implementieren haben, und die kannst du nur über die Vero-App benutzen.
Genau.
Ja, das ist, ja,
ja,
komisch.
Ja, das ist komisch, ja. Gut, dann nicht so erfreulich, aber im Endeffekt alles positiv. Habe ich Donnerstag bis Samstag im Krankenhaus verbracht, nicht wegen mir, sondern wegen meiner Tochter. Die ist blöd hingefallen und ich sag mal, ist alles in Ordnung, aber wir mussten halt dann da 2 Nächte überbringen. Das war, ist immer wunderbar entschleunigt im Krankenhaus, das ist der Vorteil. Ist aber auch ganz schön nervig, auch fürs Kind. Das spüre ich noch ein bisschen in den Knochen. Die Sandra hat das heute Morgen schon mitbekommen, dass mein kompletter Ablauf hier sich doch nicht eingegroovt hat. Ja, das ist in wenigen Sekunden ist auf einmal die komplette nächste Woche anders verplant. Deshalb bitte ich das heute ein bisschen zu entschuldigen. Aber wie gesagt, ist alles in Ordnung. Kein Grund mehr zur Sorge. Ja, und es wäre heute trotzdem beinahe die erste Linux-Only-Folge gewesen. Aber es war mir dann doch zu viel Gefrickel. Ja, ich habe mein Cashy OS, habe gedacht, ach ja, hier Studio Link Standalone kriege ich installiert, kein Problem, läuft, ist sofort gestartet, echt traumhaft, hat alles erkannt und dann war ich erstmal überrascht, wie viele zusätzliche Audio-Dinger da erkannt wurden, Inputquellen und Outputquellen. Das ist nämlich bei mir am Mac sind das deutlich weniger, da sage ich einfach hier mein Focusrite und Go und hier waren dann 3 oder 4 Einträge dafür. Okay, Input-Signal ist da, Monitoring eingeschaltet, kein Signal.
Du-dum.
Genau, google das mal. Also habe ich die bösen, bösen Dinge, die man hier nicht erwähnt, verwendet. Ja, das Hexenwerk, ja, habe ich Blut geopfert. Und das hat es dann auch zum Laufen gebracht nach einigem Hin und Her. Ja, weil das Focusrite aus irgendeinem Grund softwareseitig massiv runtergeregelt war. Deshalb habe ich es nicht gehört. Ne? Also dann Terminal-Befehle wild reingehackt. Ging alles, war okay. Meine Kamera, ich habe so eine Logitech Streamcam heißt die, glaube ich, wollte nicht erkennen. Hat noch nicht mal erkannt, dass sie da ist. Kann natürlich an meinem geliebten Thunderbolt-Dock liegen. Ja, das noch immer dazwischen ist, werde ich jetzt mal evaluieren. Da ich es aber heute versucht habe, vor der Aufnahme, habe ich gedacht, naja, jetzt mit einem Setup hier reinzugehen, was ich gerade so 5 Minuten vorher zum Laufen gebracht habe, ja, mit Gaffer-Tape drumherum, und das wollte ich nicht. Aber ich bleibe an dem Thema dran. Da müssen wir mal schauen. Mein Drang ist jetzt schon eher in die Linux-Welt. Ich bin auch immer nicht sicher, welches Betriebssystem da das Richtige für mich ist. Weil Arch Linux ist schon, ist cool zu sagen zu können. Ach übrigens, ich verwende Arch Linux. Ne? Das ist direkt so Nerd-Level 5000. Aber es ist alles ein bisschen frickeliger. Es ist zwar ein sehr gutes Wiki, was sie haben, aber es ist natürlich nicht so durchdrungen wie bei anderen. Ubuntu will ich aus bekannten Gründen nicht machen, ne, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es mache, muss ich erstmal gegen die Grundarchitektur vorgehen, damit ich da gewisse Paketformate nicht die ganze Zeit verwenden muss. Und ich hätte gerne Gnomi.
Ja, und das habe ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, damit, also du willst wahrscheinlich was Ubuntu-basiertes haben, weil du dich da zu Hause fühlst mit Gnomi. Und sonst hätte ich gesagt, wenn das Gnomi nicht wäre, dann nehmen irgendwie Linux Mint oder Tuxedo OS.
Ja.
Aber mit Gnomi wird es dann nochmal schwierig.
Mal gucken. Ich habe es jetzt ja hier in dem Podcast gesagt und jetzt hoffe ich auf ganz viele Ad-Replies, dass da schon ein paar Linux-Leute, ja, ist doch ganz klar hier, NixOS.
Pop-OS.
Das könnte sein. Das könnte auch sein. Ist das, ja, und mal schauen. Vielleicht gibt es da ja was Gutes oder einen guten Weg. Jemand, der es ähnlich gemacht hat. Ja, dann habe ich nämlich wieder ein Weihnachtsprojekt. Dann könnte das sein, dass ich das nochmal angehe. Genau. Und das war meine Woche. Jetzt erstaunlich viel Redezeit dafür, dass da nur 3 Punkte sind. Ja.
War doch spannend.
Ich, ja, für mich ja. Also das ist, war auf jeden Fall spannend. Ne? Ja, gut. Auch spannend, wie immer, ist unser Ramsch aus dem Modem. Und da hast du ein paar ganz spannende Sachen mitgebracht.
Ja, einmal wurden wir von MD42 darauf aufmerksam gemacht, dass unser Logo vom Weiten ähnlich aussieht wie vom Selfcare-Bot. Ist verlinkt und das ist wohl ein Mastodon-Account, der dir alle paar Stunden dich darauf hinweist, dass du halt mal um dich selber kümmern sollst. Und da gibt es so Weisheiten wie, hey, trink ein bisschen Wasser, spiel ein Spiel, um dich ein bisschen abzulenken, um mal halt auf andere Gedanken zu kommen. Ja.
Ja.
Interessanter Bot, interessantes Logo. Und ja, vielleicht ist es auch für euch interessant. Und vielen Dank, MD42, für diesen Link.
Ja,
Dann
ich
habe ich
wollte
eine.
dazu noch sagen, ich sehe
Ja?
diese Ähnlichkeit einfach nicht. Haben wir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe drauf geguckt und ich sehe es nicht. Ja, ich hoffe, man kann es noch halbwegs, wenn man beides abonniert hat, auseinanderhalten. Ja.
Ja, vielleicht oder Farbprofil. Ich meine, mittlerweile haben die Betriebssysteme, dass du ja auch die Sättigkeit und sowas halt einstellen kannst oder Blaulichtfilter. Ich weiß es nicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist eine Petition gestartet, wo man Open-Source-Arbeit als Ehrenamt in Deutschland anerkennen lässt. Das hat nämlich steuerliche Vorteile. Also ich habe gefährliches Halbwissen. Wenn du wohl ein Ehrenamt hast in Deutschland, da kannst du halt eine Pauschale halt absetzen, beziehungsweise auch noch Kosten. Und damit senkt das dann deine Steuerlast. Und Open Source wird bis dato nicht als Ehrenamt anerkannt. Und das wäre der erste, also das ist dann halt die Petition, dass man das halt macht. Finde ich eine gute Entwicklung, auch wenn es mir besser gefallen würde, wenn halt das anders gelöst werden würde. Das ist dann wieder, wird wieder Care-Arbeit halt in Ehrenamt halt ausgelagert.
Ja, also ich finde es auch erstmal super. Also im erste Gedanke ist auch rein positiv, ne, nach dem Motto, okay, dann wird man wenig, wird das anerkannt und es ist ja auch ein Ehrenamt irgendwo sich da. Also
Ja.
das kann ich voll, finde ich unterstützenswert. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass dann jemand sagen könnte, ja, warum soll ich denn jetzt euch nochmal Geld bekommen? Du hast doch schon einen Vorteil dadurch, dass es ein Ehrenamt ist. Dann muss ich dich ja nicht unterstützen.
Ja, das ist genau.
Ja.
Und ich habe da auch ein bisschen Sorge, dass das dann halt. Aber gut, eben, vielleicht ist das so typisch deutsch, immer nur die negativen Sachen zu sehen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass das gesellschaftlich anerkannt wird, dass da, dass die Allgemeinheit davon hat. Aber ich bin der Meinung, das sollte nicht Ende der Fahnenstange sein. Da ist noch ein weiter Weg und
Ja.
da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Link zu der Petition findet ihr in den Shownotes. Also fleißig mitmachen. Gut, kommen wir zum nächsten. Ich war total überrascht. Sherry verlagert die Produktion und will halt ihre Kernsparte halt verkaufen. Die haben wohl finanzielle Probleme. Und ich hätte jetzt gedacht, dass also Sherry ist halt eine Firma, die halt bekannt ist durch vor allem durch die Tastaturen. Und vor ein paar Jahren ist wohl ein Patent ausgelaufen, sodass dann halt viele chinesische Hersteller halt anfingen, halt Tasten basierend auf diese Patente rauszubringen. Und seitdem hat Sherry ein bisschen, was heißt bisschen, hat Probleme, entsprechend Gewinne zu machen. Und einer der Schritte ist halt, dass sie jetzt die Produktion komplett aus Deutschland auslagern und anfangen halt also Kernbereiche halt zum Verkauf anzubieten. Ja, sich halt zu retten. Ich war ein bisschen überrascht über diese Meldung.
Ich auch. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Klingt auch jetzt eher nach Untergang. Also ich finde, wenn du anfängst, Teile von dir zu verkaufen, gut, da werden irgendwelche Leute mit Businessbrillen drauf gucken und sagen, ah, hier dieses kleine Puzzlestück, das könnte noch lukrativ sein. Schau mal, dass du den Rest loswirst. Schade. Aber sei mir mal optimistisch. Vielleicht ist es ja genau das, was jetzt notwendig ist.
Und wenn ich mich, ich ertappe mich selber, ich habe jetzt auch Tastaturen, die Switches haben, basierend auf diesen Patenten von Sherry, sind aber auch nicht von Sherry, sondern von chinesischen.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu der nächsten Meldung. Es geht um die Programmiersprache Zig. Ich habe die Programmiersprache kennengelernt, wo ich das Terminal Ghosty ausprobiert habe. Denn darauf basiert Ghosty nämlich auf der Programmiersprache Zig. Und wenn du dich ein bisschen reinliest, das soll der nächste Hype nach Rust sein. ist in meiner Bubble halt, kommt wenig an, weil ich nicht systemnah programmiere. Aber für Leute, die systemnah programmieren, ist das der nächste Ding nach Rust. Also der Heizzirkel hat auch da. Aber warum ist das jetzt eine New, bei uns ein Ramsch aus dem Mode? Denn die sind von GitHub zu Codeberg migriert. Erstmal nichts Außergewöhnliches. Mir sind aber zwei Punkte halt aufgefallen, wo ich das doch interessant fand, das hier reinzubringen. Einmal, sie nutzen recht viel Infrastruktur von GitHub Action. Das wurde immer mehr teuer, das heißt, sie mussten immer mehr Spendengelder für die Infrastruktur ausgeben. Und dafür wurde die Qualität dieser Infrastruktur immer schlechter, wo sie dann mehr Probleme halt hatten, ihr Zeug halt zum Laufen zu kriegen. Und der nächste Punkt, warum das interessant ist, die hatten wohl sehr viele Spendengelder über GitHub Sponsors bekommen. Das heißt, das war auch ein Problem, was sie lösen mussten. Was machen wir, wenn wir von GitHub weggehen? Wie kriegen wir unsere Einnahmen oder unsere Spenden halt rein? Und die haben sich dann mit Every.org zusammengetan. Und denen halt deren Anforderungen halt und somit haben sie GitHub-Sponsors durch Every.org ersetzen können. Ich war auf deren Seite gewesen, die haben noch andere, wie das, was ich auch nicht kannte, den Libera Pay ist auch so ein Ding, wo man halt gemeinnützig Spenden halt einwerfen kann. Und von daher, ja, fand ich interessant zu lesen. Nicht, dass das von GitHub zu Codeberg, das ist, glaube ich, technisch gesehen jetzt kein großer Akt, sondern eher, dass das einmal, dass die Infrastruktur bei GitHub immer schlechter wird und einmal, dass sie eine Lösung gefunden haben für das GitHub-Sponsors-Problem.
Ja, spannend. Also den Artikel habe ich auch gesehen. Ich hatte gar nicht den Fokus so auf dem finanziellen Sektor da und habe dann erst gedacht, ach ja, ist gar nicht so spannend. Aber ja, du hast recht, das ist eine gute Sache und mit zig mal gespannt. Also was mir da nur in Erinnerung geblieben ist, um auf Gorsi zurückzukommen, dass der Entwickler damals gesagt hat, hey, ich will hier gar nicht über Programmiersprachen reden. Ich habe es gemacht, weil ich mit der Programmiersprache gerne arbeite.
Ja.
Und das ist der einzige Grund. Ja. Und das fand ich sehr sympathisch damals, dass es mir so in Erinnerung geblieben ist. Ja, Advent of Code in zig.
Ja.
Easy.
nein. Ich habe es aufgehört vor ein paar Jahren, mir das vorzunehmen, dass ich was für Advent of Code mache. Warum auch immer, Dezember ist so gepackt mit Terminen, dass ich keine Muße habe, mich dann nochmal da reinzufangen.
Kann ich verstehen. Aber kannst du ja im Januar nachholen.
Nein.
Na. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer neuen Subkategorie, die da heißt Weekly NPM Problems. Ach, es ist traurig.
Ja, es ist traurig. Und es gibt eine Story dazu. Und zwar, ich wurde darauf aufmerksam gemacht von einem Teilnehmer an unserer Panel-Diskussion in Zürich. Grüße gehen raus an François. Ich glaube, ich konnte ihn als neuen Hörer gewinnen für unseren Podcast. Und zwar, wir hatten das Thema gab Supply Chain Security und es war auch die Rede davon von NPM. Und ich erzählte so, ja, da gab es in der Vergangenheit ja ein paar Probleme, bla bla bla. Und dann beim Aperitif hatte mich gesagt, oh, du bist ja echt gut informiert. Dieser Exploit kam erst gestern raus und ich so, ich habe eigentlich von den anderen gesprochen. Er hat mir einen Link dazu geschickt, wo das genau beschrieben ist, was da passiert ist. Kommen wir in den Shownotes. Ich muss sagen, ich habe mir den jetzt nicht genau angeschaut, den Exploit, was da genau ab ist. Ich fand aber eine andere Meldung, da komme ich gleich dazu, mich interessanter. Daniel, hast du dir das ein bisschen genauer angeschaut?
Ich habe es überflogen, weil es auch bei uns aufgepoppt ist, weil sich halt viele wohl eingefangen haben. Es ist der klassische Angriffsvektor, es ist immer das Gleiche, also wenn ich es richtig verstanden habe wieder, ne? Wie gesagt, ich hatte jetzt am Wochenende auch andere Sachen im Kopf. Du kannst bei NPM immer dieses Post-Install-Skript machen. Und es gibt Package-Manager wie PNPM, die führen das nicht aus. Oder die haben Mechanismen, die man aktivieren kann, dass du nicht immer die neueste Dependency bekommst. Und auch bei NPM hast du ein Log-File, womit du vielleicht verhinderst, dass du immer jedes Update automatisch nachziehst. Das so am Rande, was man vielleicht mal sich überlegen sollte. Wenn das im Projekt alles noch nicht gesetzt ist, dann ist man erst besonders anfällig dafür. Aber dieses Post-Install-Skript, das kann halt Sachen machen. Und wenn du jetzt einfach nur NPM-Install machst mit diesem Package, dann könntest du das Problem haben, dass du dir dadurch irgendwas ausführst, der installiert dir dann irgendwas und macht komische Sachen. Das ist hier auch wieder sehr, sehr eklig. Ne, wenn er nicht an Credentials rankommt, lösche dein Home-Verzeichnis. Das würde ich ihm persönlich übel nehmen. Und in dieser Richtung scheint das auf demselben Weg wieder zu laufen. Und so langsam habe ich als Node und NPM und JavaScript-Nutzer so ein bisschen die Hoffnung, dass da was gemacht wird. Also es muss da was gravierend sich ändern, weil ich habe wirklich keine Lust, jede Woche im Podcast über das nächste Problem zu reden, weil anscheinend haben da gerade einige Angreifer unglaublichen Spaß dabei, dieses Ökosystem zu attackieren. Ich glaube, so langsam entsteht da ein gewisser Schaden. Ne? Also letzte Woche waren wir noch ein bisschen positiver gestimmt, jetzt haben wir es schon wieder. Natürlich, die haben jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie alle auf eine neue NPM-Version zu hieven. Die muss auch erstmal entwickelt und getestet werden, gerade bei solchen Themen. Ich würde momentan, nicht nur weil ich es persönlich mag, sehr stark Teams empfehlen, sich PNPM mal anzugucken mit ein paar Settings, ob man damit nicht sicherer fährt. Und ich hoffe, dass NPM da was macht, weil sonst sehe ich da so als Anwender schwarz. Wie würde es dir gehen, wenn du jetzt in der Maven-Welt so eine Reihe von Nachrichten gehabt hättest?
Also ich, mir wird's nicht dabei nicht gut gehen. Und ich würde vermeiden, bei RT-Stammtischen über mein Ökosystem zu reden. Aber nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir wollen jetzt auf NPM rumhacken. Also eigentlich hätte ich diese Meldung gar nicht hingebracht, wenn aber bei diesem Exploit was Besonderes gewesen wäre. Denn das hat jetzt Auswirkungen auf das Java-Ökosystem. Denn diese Malware, die ausgeführt worden ist, fing nämlich an, nämlich bei Maven Central halt irgendwelche witzigen Pakete halt hochzuladen. Und somit, und da wurde um halt Schadsoftware auch Richtung Java zu gehen. Sonatype hat das nur früh erkannt, dass sie jetzt schon Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Aber das war das erste Mal, wo ich aus dieser NPM-Ecke, dass das auch Auswirkungen auf das andere Ökosystem auf andere
Ökosystem. Siehst du, das ist die Rache für alle Java-Entwicklerinnen und Entwickler, die gelacht haben. Jetzt haben wir es auch bei euch, ja.
Ja. Das hat aber bisher keine Wellen bei uns geschlagen. Also irgendwie scheint da das noch frühzeitig erkannt zu werden. Aber das war der Grund, warum ich das eigentlich hier mitgebracht habe. Sonst hätte ich gesagt, ja, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir auf NPM rumschlagen, lass das mal unterm Tisch kehren. Aber das fand ich jetzt interessant, dass das jetzt anfängt, Auswirkungen auf andere Ökosysteme zu haben.
Ich würde jedem, der in der letzten Woche mit Node gearbeitet, empfehlen, auf eine der Links zu gehen, mal zu checken, dass das Ding nicht bei euch installiert ist. Ja, das würde ich auch Backend-Entwickler, ne? Ihr habt ein Frontend-Projekt, macht ab und zu ein NPM-Install und guckt drauf, dass die Basics stimmen. Also ohne Logfile rumzuhören. Ich kenne das in so vielen Firmen, weil es ja irgendwie anstrengend ist. Das kann man alles mal in Ordnung bringen. Wenn es da Interesse dran gibt, können wir das auch im Podcast nochmal genauer thematisieren, wie man das richtig einsetzt mit Node-Version-Manager und so weiter und so fort. Könnten wir, glaube ich, nochmal als Thema machen. Dann schreibt uns nur bei Mastodon oder Discord.
Ja. Oder eine E-Mail.
Genau, oder eine Brieftaube. Ja. Ja, ich habe auch Sachen mitgebracht.
Ja, super. Erzähl mal.
Weißt du, wenn du in einem Ökosystem bist, das unter Dauerattacke steht, dann musst du halt einfach mal dich in andere Richtungen orientieren.
Einfach mal die Sachen.
Ja, einfach mal, ja. Ich habe ja auch, hier liegen so ein Rust-Buch, weißt du? Vielleicht sollte ich dann einfach schnell mal zur systemnahen Entwicklung wechseln und mal was anderes programmieren. Oder ihr fangt an und faltet schöne Papierflieger. Und ich habe rausgefunden oder im Internet gefunden, es gibt da eine Datenbank für Papierflieger-Designs. Da ist auch der Halter des Guinness-Weltrekords drin. Ne, mit YouTube-Video teilweise, wo genau beschrieben wird, wie man das macht, was für Werkzeug man da braucht. Weil den Fall ist.
Werkzeug?
Ja, du brauchst so ein Ding zum Festdrücken, ne, damit die Kanten auch schön. Also das kannst du wahrscheinlich mit allem Möglichen, was du am Schreibtisch so findest, machen, aber du musst die Kanten natürlich schön zusammenpressen, damit da das alles richtig liegt. Und dann wird da wirklich sehr präzise gefaltet und das scheint eine größere Community zu sein. Ich habe in den Shownotes einen Artikel dazu und auch die Datenbank verlinkt, wo man sich diese Designs angucken kann, wo die dann bewertet sind, ob es jetzt sehr lange fliegt oder, ne, oder sehr lange in der Luft bleibt oder sehr weit fliegt, genau sowas. Also, sowas Schönes, das ist mein Weihnachtsprojekt, ja.
Aber das scheint gerade echt mit einem Papierfalten echt so ein Ding sein, weil Axa hat sich nämlich als Adventskalender ein Origami-Adventskalender gewünscht. Und es wird jeden Morgen jetzt, seit heute, werden jetzt Dinge gefaltet.
Ja, schön, weißt du, das ist mal, weißt du, bevor jetzt irgendwelche riesigen Rechenzentren unsere Arbeit alle übernehmen, brauchen wir halt was Neues. Und dann falte ich Papier, bis sie das machen. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Was anderes, was ich schön und lesenswert fand, ist ein Artikel, What They Don't Tell You About Maintaining an Open Source Project fand ich ganz positiv. Also der das gemacht hat, der hat so eine Software, die so ein Kanban-Board anbietet. Und die Sandra ist schon hooked, so viel kann man schon mal sagen. Also vielleicht ist das schon auf der Weihnachtsliste, man weiß es nicht. Und ich fand es einfach grundsätzlich schön zu lesen, wie er damit umgeht. Erstmal sehr positiv, also er hat sich echt über alles gefreut, ne? Wenn ich überlege, du machst so ein Projekt und bekommst irgendwelche Issues, weil Leute auf ihrem Raspberry Pi mit Windows 3.11, wenn das überhaupt möglich ist, das Ding nicht zum Laufen bekommen. Und er sieht da was Positives drin, er hat auch viel über Fokus geschrieben, ne? Also wie er es schafft, dass sein Produkt oder sein Projekt weiterhin einen gewissen Fokus hat, weil natürlich die Leute mit den wahnwitzigsten und vielleicht auch super guten Ideen kommen, die aber vielleicht nicht mehr in seinen Scope passen. Und das fand ich einen sehr lesenswerten Artikel darüber, wie man so ein Open-Source-Projekt macht. Wie fandst du es? Du hast nämlich auch gelesen, ne?
Ja, ich habe ihn auch gelesen. Ich fand es cool, dass er mal Einblicke gegeben hat, was auf der Maintainer-Seite halt dann passiert.
Ja.
Und ich habe mir auch mal das Projekt mal angeschaut, worum ich gehookt bin. Ich könnte Meistertask damit eventuell ersetzen. Ich bin für meinen Privatkram noch auf Meistertask. Und was ich interessant fand, ist halt, dass er sehr viel Wert auf Dokumentation halt legt. Das ist halt für einen Entwickler ungewöhnlich. Und immer da denkst du, du hast alles schon dokumentiert und dann kommt trotzdem jemand mit etwas um die Ecke, ja, was man nicht bedacht hat.
Also ja, auf jeden Fall sehr positiv, definitiv ein Wert, was zu lesen. Vielleicht auch spannend, auch wieder Thema oder Hashtag Weihnachtsprojekte, ist von Brian C. Moses ein Artikel. Da scheint er jährlich oder fast jährlich rauszubringen, und zwar ein DIY-NAS-Projekt. Und das ist jetzt die 2026 Edition, also da beschreibt er, wie er jetzt heute ein NAS zusammenbauen würde oder auch zusammengebaut hat. Und wenn man sagt, ach, ich will mir jetzt da nichts kaufen, sondern ich will da selber bauen, ist das eine Option? Preislich war seine Aussage, ist man da in einem ähnlichen Segment unterwegs, also bist nicht viel teurer oder viel günstiger unterwegs, vielleicht einen Ticken günstiger. Du hast aber natürlich immer noch die Möglichkeit, in 5 Jahren zu sagen, ach, jetzt tausche ich hier mal den RAM aus, was du bei den meisten NAS-Lösungen, so wie ich es weiß, nicht einfach so machen kannst, ne? Und auch das wieder so, ne, wenn die Weihnachtsprojekte ausgehen, schnell mal ein NAS bauen, klingt doch eigentlich ganz gut. Das nächste hätte ich ja fast in meiner Woche erwähnen können, das war nämlich mein Finding, die Chrome DevTools. Und das gilt jetzt für alle Chromium-Browsers, ne? Aber es wird, ich glaube, Chrome DevTools ist also der allgemeinere Bezeichner. Also wenn ihr ein Chromium verwendet oder Vivaldi oder was anderes, was auf Chromium basiert, solltet ihr das drin haben, so viel ich weiß. Und zwar kann man die Gerätesensoren im Browser manipulieren. Und ich hatte einen ganz konkreten Anwendungsfall. Wir hatten eine Anforderung, dass je nachdem, welche Timezone ein Nutzer hat, wir das Datum anders formatieren sollten. Und zwar nicht immer hundertprozentig, ich sag mal, logisch, weil wir auch manche Timezones da zusammenfassen und die ein Default-Formatting bekommen. Und das lokal zu testen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und du willst auch eigentlich dann nicht in deinen System-Settings so lange rumschrauben, bis dein Computer glaubt, dass er in keine Ahnung wo ist. Und du kannst halt im Chrome, in den Developer-Tools, so auf drei Punkte klicken. Da gibt es den Punkt Sensoren und da kannst du ganz einfach deine Region ändern. Und damit simulieren halt, dass du da bist. Gegebenenfalls muss die Seite nochmal neu laden. Du kannst auch eigene Einträge definieren für Orte. Richtig, richtig gut. Und das hat halt das Testen von dieser Funktionalität auch einfach massiv beschleunigt. Also es wird auch immer spaßig, ne? Also ich habe mit dem Tester, den wir im Projekt haben, da zusammen Teams-Call gehabt und der so, ach ja, jetzt will ich mal probieren. Ich bin hier in Kanada, was passiert denn da? Ja. Und sowas sind so diese schönen kleinen Findings. Gibt es wahrscheinlich schon eine Weile, aber ich fand es super und gut. Genau, dann haben wir noch einen. Und zwar ein Beginner-Friendly Guide to Hosting Your Own Services. Sehr basic, würde ich sagen, aber geht in die Richtung, wie man so ein bisschen sich unabhängiger macht digital, wie man da grundsätzlich vorgeht, um seine Services irgendwo bei Hetzner und Co. zu deployen. Sicherlich nichts, wo der Infrastrukturexperte oder die Infrastrukturexpertin sagen würde, das ist jetzt der Weg, wie man es machen würde, aber für jemanden, der, sag ich mal, IT-nah unterwegs ist und sagt, ach, ich würde aber auch gerne mal meine eigene Nextcloud machen oder meinen eigenen Service XY, geht immer so über die Richtung Docker. Finde ich aber gar nicht so schlimm zu sagen, okay, ich starte einen Docker-Container und dann habe ich erstmal Ruhe, um zu starten.
Aber das ist auch, was ich auch mittlerweile machen würde. Einfach um den Installationsprozess da.
Ja, genau. Das ist. Ich glaube, bei den Infrastrukturexperten kommt dann irgendwann noch ein Kubernetes ins Spiel oder sowas, aber das ist halt dann gleich. Ich sag mal, einfach zu sagen, hier habe ich eine kleine Kiste bei Hetzner, kostet ein paar Euro. Und da kann ich jetzt meinen Docker-Container starten. Ist schon mal ein ganz guter Start. Und für alle, die sagen, hey, ich bin gar nicht so, ich eigentlich meide ich Infrastruktur, geht mir ja auch ähnlich. Ne? Mir war ja Coolify schon fast zu viel Gedöns. War ein Wunder, dass ich das zum Laufen gebracht habe. und ja, finde ich sehr positiv. Ja, das war der Ramsch aus dem Modem.
Ja.
Genau.
Voller Ramsch, ne?
Ja, ich habe den Ramsch reingebracht. Du hast so viel seriösen Kram gehabt und dann habe ich gesagt, ich mache mal den leichtgewichtigen Kram.
Wieso habe ich das Gefühl, dass ich denn hier den... Das ist ein bisschen anders.
Nein, findest du? Ich finde, du hast voll die seriösen Sachen reingebracht. Bei dir ist nichts, das ist alles IT-related und gut. Also, ja. Ihr merkt, wir nähern uns dem Ende der Folge. Wobei, wir haben noch mal eine Terminerinnerung. Und zwar am 11.12. um 20.30 Uhr treffen wir uns im Discord für unsere Weihnachtsfeier mit unseren Hörerinnen und Hörern. Da seid ihr herzlich zu eingeladen. Ihr findet in jeder Folge, in der wir es erwähnen, den Discord-Link. Damit kommt ihr in unsere Community rein. Da solltet ihr eh drin sein. Und da könnt ihr euch anmelden. Da wird nichts aufgezeichnet. Wir machen einfach einen großen Discord-Call auf und trinken was, quatschen ein bisschen. Einfach. Und das dauert dann so lange, wie es dauert. Sandra und ich sagen da immer, wenn keiner kommt, dann machen wir uns einen schönen Abend. Ne? Und wenn ihr kommt, dann machen wir uns einen schönen Abend mit euch. Würden wir uns freuen, ist ganz nett da immer. Oder hat bis jetzt auch immer Spaß gemacht. Und ihr seid herzlichst eingeladen. Ja.
Und jetzt kommt Daniels Lieblings.
Auf jeden Fall. Auch wenn sie ganz kurz ist für alle, die jetzt schon mal geschockt sind. Denn wir kommen.
Ah, ich weiß nicht. Das Thema könnte Potenzial
haben. Abwarten. Aber kommen wir zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht um ein Rollback, was ich quasi gemacht habe.
Ja, und ich. Ja, ich musste lachen, aber ich habe es hier zu Hause angemerkt und. Du hast Verständnis bekommen.
Ja.
Also im Parsex-Haushalt hast du.
Ich habe auch, also ich habe noch nie bei einem Kauf in dieser Größenordnung auch von meiner Frau so viel Unterstützung bekommen. Und zwar, ich bin ja Anfang des Jahres gewechselt auf einen Siebträger. Ne? Ich habe mir von DeLonghi eingekauft und eine passende Mühle dazu. Und ich meine, dein Mann hat ja auch probiert und fand das, was da rauskam, ganz gut. Ne? Also das war wirklich Nuancen, wo man noch ein bisschen feintunen konnte. Ich kann aber nur sagen, ich bin mit diesem Siebträger nie so richtig hundertprozentig glücklich geworden. Ich kann das nicht so festmachen, das ist jetzt nicht irgendwie großer Mist oder so. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich beim Siebträger noch einen Ticken mehr hätte ausgeben sollen, damit ich ein Ding mit ein bisschen mehr Druck hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass Druck so ein bisschen das Problem war. Aber mein Kaffeekonsum ist doch runtergegangen. Und es hat kein Joy gesparkt, ja? Um Marie Kondo damals zu zitieren. Man hat seinen Kaffee gemacht und das war auch für alle irgendwie okay, aber ich fand, ich habe mir mehr davon versprochen. Ne? Und ich hatte aber jetzt auch nicht die Lust und Energie, ich habe zwei Kinder, da wer weiß, wie viele Tonnen Kaffee reinzuhauen, weil wenn man so ein Ding neu kauft, das erzählt einem auch keiner, du verbrätst richtig viele Kaffeebohnen, bis du mal was Trinkbares daraus bekommst.
Das ist wohl wahr. Und deswegen hatte ich den Axel damals gesagt, könntest du bitte den billigen Kaffee kaufen? Für deine
das Problem ist, das hilft auch nicht, weil du brauchst die richtige Bohne. Also das hat wirklich Geld gekostet. Also jetzt nicht dreistellig oder so, aber da sind ein paar Säcke oder Beutel Bohnen draufgegangen. Und bei uns war dann mal, wir hatten mal kurz einen Stromausfall hier. Dann hat die Mühle wieder alles vergessen gehabt und war so ein bisschen verwirrt. Okay, wieder alles hingekriegt und so. Aber es hat nicht so richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, dass ich da was ändern wollte. Und bin eigentlich back to the roots. Also ich hatte vorher von Chibo ein relativ günstiges Gerät, der Esperto Café hieß der, glaube ich. Den gibt es so nicht mehr. Und der inzwischen hat ein Milchsystem. Aber der konnte einfach zwei Sachen, Kaffee, Espresso. Ja, ein Bohnenfach.
Und der ist mega. Also meine Oma, ich habe da dank Daniel meine Oma geholt und sie ist vollkommen zufrieden.
Genau, der macht einfach sein Ding, da ist auch nichts Schlechtes dran. Der ist nicht super gut zu reinigen. Das ist immer ein bisschen Gefrickel und es gibt besseren Kaffee, aber es ist jetzt. Ich sag mal so, wenn ihr da jemanden besucht und der euch da einen Kaffee rauszieht, dann werdet ihr das nicht wegschütten, sondern trinkt ihr das, ist in Ordnung. Jetzt wollte ich eine Kaffeemaschine haben, also kann man sich schon denken, oder einen Vollautomaten haben, der kein Milchsystem hat, weil ich eigentlich nur am Wochenende, wenn überhaupt, mal einen Cappuccino trinke. Und dafür habe ich immer noch von Tchibo den einfachen Milchaufschäumer, der meiner Meinung nach einen mega guten Milchschaum macht. Dann sage ich mir, ja gut, da kann ich jetzt auch gerade in diesem Aufrührgerät da ein bisschen Milch reinschütten, kurz warten, dann habe ich Milchschaum, klappt genauso gut. Mache ich auch so, das ist super. Und habe mich dann wieder durchs Internet durchgekämpft auf der Suche. Ich wäre zwar einmal beinahe bei Filterkaffee abgebogen.
Aber nur
Ja,
beinahe.
beinahe, weil, also ich gieße ja meinen Filterkaffee, wenn ich den mache, per Hand auf. Das ist etwas zu zeitintensiv. Und jede Kaffeemaschine, die du dir holst, da gibt es auch sehr, sehr coole Systeme. Finde ich wirklich sehr spannende Sachen. Wäre auch alles im Budget irgendwie drin gewesen. Aber es dauert eine Weile. Der Kaffee muss da durch. Oder du hast halt den ganzen Tag deine Kanne und die erste Tasse ist geil und die letzte, naja, die trinkt man dann halt schnell, ne? Also, wie immer, wenn irgendwas länger steht. Also, da gab es gerade noch ein Machtwort von meiner Frau, die hat gesagt, jetzt bieg nicht in die falsche Richtung ab, geh zu dem, was du weißt, das klappt. Chibo hat halt ein Milchsystem drin, das war für mich ein No-Go. Und dann habe ich gefunden von Melitta die Maschine Purista heißt die. Und die ist eigentlich, ich sag mal, das Upgrade zu dem, was ich vorher hatte. Die kann Espresso machen, die kann Kaffee machen. Du kannst einstellen, wie hoch die Intensität ist. Ne? 1 bis 3 Bohnen.
Ja.
Und du kannst die Menge einstellen an dem Zahnrad. Und du hast, das ist die letzte Funktion, ein Lieblingskaffee. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Lieblingskaffee heißt, du musst ihn einmal einstellen. Und danach ist egal, was du sonst gerade konfiguriert hast, du kriegst den Kaffee genauso, wie du ihn bei der Einstellung konfiguriert hast. Das ist so die idiotensichere, ich möchte meinen Kaffee genauso viel auf dieser Intensität haben, Funktion. Und nee, hat super geklappt. Kam Donnerstag, deshalb hatte ich nicht so viel Spaß bis jetzt an der Maschine, weil donnerstags abends war ich dann irgendwie anderweitig unterwegs. Mir ist erst aufgefallen, meine Bohne war bei der Standardeinstellung Kaffee mir ein bisschen zu sauer. Da bin ich dann sogar in die weniger hohe Intensität gegangen. Und der ist aber dann richtig gut. Und der Espresso mit mittlerer Intensität ist ein Traum. Also da muss ich sagen, den habe ich ganz selten auf dem Niveau irgendwo anders, auch in der Gastronomie bekommen, wo ich sagen muss, ey, genauso muss für mich ein Espresso schmecken. Ja, das heißt, falls jemand von euch eine De'Longhi Dedicke haben will oder eine Kaffeemühle. Ja, also die werden jetzt wahrscheinlich. Ich habe erst überlegt, die Espresso, den Siebträger zu behalten, weil ich es ja eigentlich mag, diesen Vorgang, das Manuelle, das alles zu bereiten. Aber der Espresso aus dieser Purista ist so geil mit meiner Bohne. Also der schmeckt mir persönlich so gut. Warum sollte ich das tun? Es wäre ein Upgrade, Downgrade. Und
Ja,
ja.
das ist ja. Das heißt, Siebträgermaschine ist auf dem Weg bei euch auszusetzen.
Genau, also die steht jetzt gerade noch, die muss ich noch einmal komplett richtig schön sauber machen, bisschen äußerlich und alles. Und dann wird die wahrscheinlich, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, zu eBay gehen. Außer eine Hörerin oder Hörer meldet sich, dann gibt's Ready for Review Spezialpreis. Und
Und was machst du mit der
ich
Kaffeemühle?
hatte erst überlegt, die Kaffeemühle zu behalten und einen Filterkaffee das zu nutzen. Dann muss ich aber wieder neue Bohnen holen und wir trinken halt nicht so viel Filterkaffee. Das heißt, ich bin an der Freigabe am Arbeiten, dass wir dann doch vielleicht nochmal eine vernünftige Filterkaffeemaschine holen.
Okay.
Und das sieht auch relativ gut aus nächstes Jahr, dass ich da nochmal was hole. Die muss dann zwar zwischenzeitlich in den Keller, es ist schon Vorabbedingung gewesen, ne? Bevor wir in die Verhandlung überhaupt gehen, war das schon. Aber. Ja, weil ich meine, dass der Handfilter, es gibt da, habe ich jetzt gelernt, habe ich die Woche auch ein bisschen recherchiert von Hario, das ist ja der Filter to go.
Ja.
3 Größen. Ja, du kannst also auch größere Mengen Kaffee dann machen damit, mit deinen Rezepten, aber die größte Größe finde ich jetzt nicht unbedingt in den Varianten, die ich gerne hätte. Ne?
Ja,
Die
okay.
Idee bei denen ist, glaube ich, schon eher auf kleine Mengen 2 Tassen und dann mit Handfilter zu machen und ja, da meine Frau auch recht berechtigterweise gesagt hat, dass sie schon, auch wenn sie selber nicht trinkt, zumindest gerne in der Lage wäre, diese Getränke zuzubereiten. Und sie sieht sich da nicht mit der Kanne und kreisenden Bewegen über dem Handfilter. Komischerweise, ich weiß, das kann niemand verstehen, aber Ja, das ist so der Stand der Dinge. Deshalb wird wahrscheinlich auch die Mühle schweren Herzens den Besitzer wechseln.
Auswandern.
Aber wenn der Axel noch eine Mühle braucht.
Nee, der hat ja dieselbe. Ach,
ist ja sogar dieselbe. Ja, stimmt, hat er erzählt, ja. Oh. Ja. Also, aber die Purista, wenn man jetzt sagt, einfach Kaffeemaschine, zwei Funktionen, Lieblingskaffee ist nice to have. Also, ich finde das jetzt geil, weil ich jetzt meinen Espresso eingestellt lassen kann und meine Kaffeetasse quasi habe. Das ist schon eine feine Sache.
Ja, kann ich nachvollziehen. Nee, bei uns ist, bleibt der Siebträger. Axel hat das so eingestellt, dass sogar ich als ungeduldiger Mensch und keinen Bock hat, dass, damit auseinanderzusetzen, da halt morgens früh was machen kann. Und wir trinken halt morgens früh ein Americano aus der Siebträgermaschine. Und bei Filterkaffee, ja, ich mache, wenn wir beide im Homeoffice sind, dann Kanne, der muss Kanne Kaffee. Und ich mache da keinen Shishi draus, sondern ich jag die Bohne durch, mache einen Liter Wasser, heißes Wasser, fülle das auf und ist okay. Und wenn ich da alleine bin, dann ist manchmal Mittagszeit, wird ein Mokka gemacht. Und bei uns ist die Lösung, weil Axel keinen Bock hatte, ständig diese, also die Kaffeemühle, die wir haben, die können wir eigentlich auch, glaube ich, auch in den Shownotes mal verlinken. Sie wirbt damit, dass du halt verschiedene Einstellungen halt speichern kannst. Und also, dass du, wenn du sie einmal, also du musst sie halt drehen und dann behält sie die Einstellung, was sie da hat. Und man kann dann noch die Bohnen wechseln. Aber wir haben halt festgestellt, jedes Mal, wenn wir das zwischen Filterkaffee und Espresso, dass der Espresso nicht so geil geschmeckt hat. Deswegen habe ich nochmal die alte Chibo-Kaffeemühle ausgepackt. Damit mache ich mir meinen Filterkaffee fertig. Und Axel hat die große Mühle für den Espresso. Und das heißt, wir haben jetzt zwei Kaffeemühlen da stehen, wo die Chibo, muss ich sagen, fällt nicht so halt auf. Und Siebträgermaschine. Ja, und wenn Gäste sind, mache ich halt zwei Kannen Filterkaffee fertig. Brühe sie mit der Hand auf, aber ich mache da keinen Shishi, sondern, also, für meine Familie und für Axels Familie reicht das vollkommen aus, die Qualität, was dabei rauskommt. Und ja, von daher, bei uns bleibt der Siebträger erstmal und der wird halt so benutzt wie, also, mir macht das halt nichts aus, dem Mokka oder dem Filterkaffee, diese 5 Minuten zu warten. Ja, das ist entschleunigt dann.
Genau, aber du machst dir dann auch quasi für den Tag den Kaffee. Ne? Also es ist jetzt nicht, du hüpfst nach dem Termin raus und setzt dann einen Filterkaffee auf, sondern dann hast du den Filterkaffee ja schon, weil du ihn dir morgens gemacht hast.
Genau. Ja, genau, den habe ich schon. Oder wenn ich den Filterkaffee nicht mache, weil ich alleine bin, dann trinke ich mit Axel den Americano morgens früh und dann nach Mittagessen mache ich mir Mokka und dann stehe ich halt die 5 Minuten oder 10 Minuten. Und das entspannt nicht bisschen, bevor das.
Ja, das ist ja.
Manchmal cool. Ist es auch ganz cool, wenn du. Oder ich mache mir auch mal zwischendurch, wenn ich da echt ein Brainfuck-Problem habe, brauch ein bisschen Ablenkung, da gehe ich mir Kaffee kochen und dann, ja, hat man was anderes gemacht und dann kommt man wieder am Schreibtisch mit einem leckeren Kaffee und denkt mir, ah, das ist doch ganz einfach.
Das stimmt natürlich, da gebe ich dir recht. Also das. Aber die zweite Kaffeemaschine ist ja in Arbeit.
Nee, also bei uns wird das nicht. Die Argumentation mit Filterkaffee, aber ich sage, ja, dann brühen wir sie halt mit Hand auf fett. Und dann gibt es halt Kaffee aus der Thermoskanne, da ist es halt.
Ja, passt. Sehr schön. Haben wir schon wieder eine Folge geschafft, Folge 87. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, sehr, sehr gerne Kommentare hinterlassen, sehr gerne uns schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen, wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche, oder?
Ja.
Bis dann.
Bis nächste Woche, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.